Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 113, Al-Falah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, ich nehme Zuflucht beim Herrn der Morgendämmerung, vor den Gefahren, die von seinen Geschöpfen ausgehen mögen, und vor den Gefahren der sich ausbreitenden Nacht, deren Dunkelheit sich Übelwollende bedienen. Und vor dem Übel derer, die mittels magischer Fertigkeit in Knoten blasen, um das, was sie zu erreichen suchen, zu erlangen. Und vor dem Übel der Missgünstigen, wenn sie in ihrem Neid Übles wollen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, den 27. Februar 2021, gleich dem 9. Eswand 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Ein Ex-Gegner Assads über IS-Verbrechen in Syrien – Teil 1«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran droht mit Ausschaltung der IAEA-Kameras, falls Sanktionen binnen 3 Monaten nicht aufgehoben werden. Irans Präsident: Alle Anstrengungen der Regierung konzentrieren sich auf den Kauf von Impfstoffen. Und irakischer Außenminister zu Gesprächen in Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran droht mit Ausschaltung der IAEA-Kameras, falls Sanktionen binnen 3 Monaten nicht aufgehoben werden. Der Internationale Atomenergieagentur IAEA wird laut Angaben des Leiters der iranischen Atomenergieorganisation bis zu 3 Monate lang kein Zugriff auf die Aufzeichnungssysteme und Kameras gewährt, wenn die Sanktionen nicht innerhalb der nächsten 3 Monate aufgehoben werden. Ali Akbar Solehi sagte gestern Abend in einer Fernsehsendung über das Gesetz strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Rechte des iranischen Volkes sowie bezüglich der Einstellung der freiwilligen Umsetzung des Zusatzprotokolls durch Iran. Das Gesetz sehe vor, dass der Iran 2 Monate nach der Verabschiedung des Gesetzes die Umsetzung des Zusatzprotokolls aussetzen werde, wenn die Partner im gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA-Atomabkommen ihre Versprechen nicht einhalten. Salehi wies ferner auf den Besuch von Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Teheran, und sein Treffen mit ihm und sagte dazu weiter: Während des Treffens sei angekündigt worden, dass der Iran die Umsetzung des Zusatzprotokolls aussetzen werde, und Grossi habe bekannt gegeben, dass er das Recht des Irans auf Umsetzung des Gesetzes anerkenne. Der Iran und die IAEA haben am vergangenen Sonntag vereinbart, die Umsetzung des Zusatzprotokolls und sowie der Verpflichtungen aus dem JCPOA im Iran insgesamt auszusetzen, und nur die Schutzverpflichtungen des Iran werden umgesetzt. Dementsprechend wird gemäß einem Beschluss des Parlaments der Islamischen Republik der Agentur kein außeraufsichtlicher Zugang gewährt und keine außeraufsichtliche Kontrolle durchgeführt. Die Einigung zwischen dem Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde sieht ferner vor, dass alle aufgezeichneten Bilder der iranischen Nuklearaktivitäten dauerhaft gelöscht würden, wenn die illegalen US-Sanktionen nicht innerhalb von weiteren 3 Monaten aufgehoben würden. Irans Präsident: Alle Anstrengungen der Regierung konzentrieren sich auf den Kauf von Impfstoffen. Laut dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran konzentrieren sich alle Bemühungen der Regierung auf den Kauf des Impfstoffs und man wird den erforderlichen Impfstoff so weit wie möglich bereitstellen. In Bezug auf den Beginn der Impfung im Land sagte der iranische Präsident Hassan Rouhani am Samstag bei einem Treffen des nationalen Corona-Stabs: Die Bedingungen werden sich in den kommenden Wochen verbessern, sowohl für medizinisches Personal im ganzen Land als auch für ältere Menschen oder Menschen mit einer Vorerkrankung. Der iranische Präsident sagte auch: Länder, die fortgeschritten und reich sind und über Finanzmittel verfügen, wollen alle Impfstoffe in ihr Land bringen und die Impfung sollte in ihrem Land schnell erfolgen. Aber die moralische und menschliche Pflicht gebieten, an die Menschen in aller Welt zu denken. Dies sei eine Pandemie, eine Krankheit, die sich auf der ganzen Welt verbreitet habe, sagte Rouhani. Der iranische Präsident betonte, dass echte Immunität erst dann erreicht werde, wenn Impfungen auf der ganzen Welt durchgeführt würden und alle Länder sie anwenden könnten. Laut dem iranischen Präsidenten sollen die Grenzen besser als früher geschützt werden und fügte hinzu, die Provinz Khuzestan, südwestlich des Iran, eine der wichtigsten Provinzen des Landes, stehe vor einem neuen Peak. Deshalb müssten Ein- und Auszüge der Provinz besser kontrolliert werden, damit sich die Bedingungen der Bevölkerung dieser Provinz so schnell wie möglich verbesserten. Der Iran hat kürzlich die zweite Phase der Impfung gegen Risikogruppen begonnen. Irakischer Außenminister zu Gesprächen in Iran. Der irakische Außenminister Fuad Hussein hat sich heute in Teheran mit dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans Ali Shamkhani zusammengetroffen. Der irakische Außenminister traf am Samstag zu Gesprächen mit dem iranischen Regierungsverantwortlichen über die bilateralen Fragen und die internationalen Entwicklungen in Teheran ein. Er soll außerdem seinen iranischen Amtskollegen Mohammad Javad Zarif treffen. Dies ist der zweite Teheran-Besuch des irakischen Außenministers im vergangenen Monat. Während seiner Reise nach Teheran traf Fuad Hussein am 3. Februar 2021 die iranischen Regierungsverantwortlichen, darunter den Präsidenten Hassan Rouhani. Iran verurteilt US-Angriffe auf Ostsyrien aufs Schärfste. Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran hat die illegalen und aggressiven Angriffe der US-Streitkräfte auf Gebiete in Ostsyrien als eindeutige Verletzung der Menschenrechte und des Völkerrechts auf das Schärfste verurteilt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, verurteilte am Freitagabend die illegalen und aggressiven Angriffe der USA auf Syrien und erklärte: In den letzten Jahren sind US-Streitkräfte illegal nach Syrien eingedrungen, haben Gebiete des Landes besetzt und natürliche Ressourcen gestohlen, einschließlich Öl, das das natürliche Recht des syrischen Volkes ist. Khatibzadeh fügte hinzu: Auch illegale amerikanische Stützpunkte in Syrien bilden terroristische Kräfte aus und instrumentalisieren sie. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte: Der Schritt der neuen US-Regierung sei ein klarer Verstoß gegen die Souveränität und territoriale Integrität Syriens und ein Verstoß gegen das Völkerrecht, der militärische Konflikte verschärfen und die Region weiter destabilisieren werde. Gestern bombardierten US-Kampfflugzeuge Gebiete in Ostsyrien sowie die Grenze des Landes zum Irak. Das Pentagon erklärte, es handele sich um einen Vergeltungsschlag für eine Raketenattacke im Irak, bei der ein Mitarbeiter eines US-Unternehmens getötet und ein US-Soldat sowie Einsatzkräfte von Verbündeten verletzt worden seien. Syrien mahnt US-Regierung zur Einhaltung internationaler Regeln. Das syrische Außenministerium hat den jüngsten US-Luftangriff auf die Gebiete an der syrisch-irakischen Grenze verurteilt. Laut der amtlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana kritisierte das syrische Außenministerium am Freitag in einer Erklärung den US-Luftangriff auf die Gebiete in der syrischen Provinz Deir ez-Zor an der Grenze zum Irak als einen Verstoß gegen das Völkerrecht und gegen die UN-Charta. Das syrische Außenministerium warnte außerdem, derartige Angriffe würden die Lage in der Region weiter verschärfen. Das Außenministerium in Damaskus bezeichnete diesen Angriff als ein negatives Signal der neuen US-Regierung und teilte mit, es werde erwartet, dass diese Regierung die internationalen Vorschriften einhalte, nicht das Gesetz des Dschungels verfolge, das die ehemalige US-Regierung zur Bewältigung der regionalen und internationalen Krisen verfolgt habe. Syrien forderte zudem die USA auf, ihr feindliches Vorgehen gegen dieses Land zu ändern und die Unterstützung für die Terrorgruppen, die sich gegen die syrische Regierung und das syrische Volk gerichtet haben, einzustellen und nicht mehr in Terrorismus zu investieren. Einige US-Senatoren kritisierten auch den Angriff auf Syrien. US-Senator Bernie Sanders äußerte gestern in einer Erklärung seine Besorgnis über den Angriff der US-Kampfjets auf Syrien und sagte: 2019 verabschiedete der Kongress ein Gesetz zur Beendigung der US-Beteiligung am Jemenkrieg. Es war ein wichtiger und historischer Schritt des Kongresses, der fortgesetzt werden muss. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung sagte auch Senator Tim Kaine aus Virginia, Gesetzgeber müssten über die Gründe informiert werden. Warum habe Biden den Angriff genehmigt, ohne zuvor die Zustimmung des Kongresses einzuholen? Das amerikanische Volk hat es verdient, die Gründe der Regierung für diesen Angriff und ihre rechtliche Rechtfertigung für das Handeln zu wissen, ohne zum Kongress zu kommen, sagte Kaine. Offensive Militäraktionen ohne Zustimmung des Kongresses sind ohne außergewöhnliche Umstände nicht verfassungskonform, fügte er hinzu. Der Kongress muss schnell und umfassend über diese Angelegenheit informiert werden. Bericht der US-Geheimdienste. Saudi-Arabiens Kronprinz hat Ermordung von Jamal Khashoggi genehmigt. Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman hat laut Ermittlungsergebnissen der US-Geheimdienste die Operation zur Gefangennahme oder Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 genehmigt. Die neue US-Direktorin der nationalen Geheimdienste, Avril Haines, fasste den brutalen Vorgang sehr kurz zusammen. Unsere Einschätzung ist, die Operation, um Jamal Khashoggi fangen und töten zu lassen, wurde von Mohammed bin Salman genehmigt. Dem Bericht zufolge betrachtete der saudische Kronprinz Khashoggi als Bedrohung für das Land und erklärte sich bereit, gewalttätige Methoden anzuwenden, um ihn zum Schweigen zu bringen. In dem Bericht wird betont, seit 2017 hat der Kronprinz die vollständige Kontrolle über die Sicherheits- und Geheimdienste des Königreichs. Und es ist höchst unwahrscheinlich, dass saudische Beamte eine solche Operation ohne die Erlaubnis des Kronprinzen durchgeführt hätten. In dem Bericht werden 21 Personen genannt. Wir sind sehr sicher, dass die folgenden Personen im Namen von Mohammed bin Salman am Tod von Jamal Khashoggi beteiligt waren, dazu aufgefordert wurden oder auf andere Weise mitschuldig oder verantwortlich waren. Daraufhin kündigten die USA Konsequenzen an. Präsident Biden sagte in einem TV-Interview, er habe in einem Telefonat mit dem saudischen Kronprinzen Salman deutlich gemacht, dass man dessen Land für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich mache. Die US-Regierung gab nach der Veröffentlichung des Berichts bekannt, dass sie Visabeschränkungen gegen 76 saudische Verantwortungsträger erlassen habe. US-Außenminister Blinken erklärte, man wolle keinen Bruch mit Saudi-Arabien. Doch würden die Beziehungen neu kalibriert, damit sie stärker im Einklang mit den amerikanischen Werten und Interessen stünden. Die saudische Führung hat erst tagelang die Ermordung des kritischen Journalisten in ihrem Generalkonsulat in Istanbul geleugnet. Dann aber 2,5 Wochen unter dem Druck neuer Enthüllungen vollzog Riad eine dramatische Kehrtwende. Sie hat im Oktober 2018 zugegeben, dass der regimekritische Journalist Khashoggi im saudischen Konsulat von Istanbul umkam. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1, Mashhad und Isfahan jeweils 2, Shiraz 7 und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der Streit um das iranische Atomprogramm besteht weiter. Vergangenen Samstag reiste Generaldirektor der Internationalen Atomenergieagentur nach Iran und erzielte dort eine auf 3 Monaten befristete Vereinbarung. Das ist das Thema unseres Interviews mit Herrn Dr. Yavuz Özgöz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den 2. Teil dieses Gespräches.
Herr Dr. Özgöz, diesem islamischen Verbot wird aber entgegengehalten, indem die westlichen Regierungen sagen, diese Metalluran, das Iran zugegebenerweise hergestellt hat, nur zum Bau von Atombombe diene. Und das sei besorgniserregend. Das ist auch der Gegenstand einer Erklärung der 3 europäischen Länder, nämlich Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Was meinen Sie dazu?
Nun, das ist blanker Unsinn. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Was haben wir aus der Islamischen Republik Iran bisher gehört? Wir haben eine Anreicherung auf 20%. Mit 20% kann man keine Atombombe bauen, sondern das kann für medizinische Zwecke genutzt werden, das kann für Energiezwecke genutzt werden, das kann für andere Forschungszwecke genutzt werden und vieles andere mehr. Die westliche Welt sollte wirklich, ich kann es gar nicht anderes sagen, die sollte einfach den Mund halten bei diesem Thema. Denn wenn die westliche Welt einfach mal schaut, wir haben einen Staat in der Nähe, der sich zumindest Staat nennt, namens Israel, mit in der westlichen Welt behaupteten 400 Atomsprengköpfen. Und niemand in der westlichen Welt schert sich überhaupt darum. Wir haben die westliche Führungsmacht, die seine hoch angereicherten Uranabfälle in Form von Kugeln und Munition im Irak verbreitet hat und jetzt auch in Afghanistan und damit zu der höchsten Fehlgeburtsrate der Welt in Irak geführt hat und vielen Krebsverhandlungen und ähnliches. Dazu sagt die westliche Welt gar nichts. Die westliche Welt ist bei dieser Politik wirklich nur noch ein Verbrechersystem. Anders kann man das wirklich nicht ausdrücken. Sie haben selber mitbekommen, gestern haben die USA in Syrien ein Bombardement veranstaltet, bei dem sie mindestens 17 Menschen umgebracht haben. Warum? Weil diese sogenannte Miliz dort Iran nahe sei. Ja? Ich denke, wenn die Islamische Republik Iran anfängt, alles zu bombardieren, was in der Nähe US-nahe wäre, dann hätten die Amerikaner Hunderttausende von Toten zu beklagen und nicht 17, wie es in diesem Fall ist. Also die westliche Welt führt Krieg gegen die Islamische Republik Iran. Wenn es im Iran noch Leute gibt, die glauben, das sei nicht der Fall, dann täuschen sie sich. Ich schreibe gerade eine Artikelserie, inzwischen bin ich in dem 4. Brief, und zwar ist es ein offener Brief an die Bevölkerung der Islamischen Republik Iran im Wahljahr 1400, in dem ich auf diese verschiedenen Aspekte eingehe. Und mir ist es wirklich sehr wichtig, darauf hinzuweisen, wenn man mit der westlichen Welt Politik betreibt, so muss man immer wissen, die westliche Welt hat keinerlei Wertmaßstäbe mehr, die irgendwas mit Menschlichkeit zu tun haben. Die Wertmaßstäbe der westlichen Welt heißen Macht und Geld. Darum geht es, ausschließlich darum. Und wer das nicht weiß und wer glaubt, man könnte irgendwie Kompromisse auf Basis von Menschlichkeit, von Nächstenliebe, von Vernunft und Anstand treffen, der hat die westliche Welt nicht verstanden. Was die westliche Welt in der Region für Unheil angerichtet hat, wissen die Iraner besser, als es die Deutschen wissen. Aber was die Atompolitik angeht, so ist es sehr wichtig, dass die Islamische Republik Iran Kompromisse mit den Staaten anstrebt, die noch ein Minimum an Vernunft walten lassen. Und dazu gehört sicherlich Russland, dazu gehört sicherlich China und einige andere Länder im Osten. Das heißt, diese Politik der Islamischen Republik Iran muss weg von dem Blick nach Westen. Der Westen muss für sie gestorben sein und den Blick nach Osten richten. Und da gibt es sehr interessante Entwicklungen, wenn ich darauf schaue, wie zum Beispiel Japan aus dem Westbündnis ausscheidet und in eine Freihandelszone eintritt, die rein östlicher Art ist, dann sind das interessante Entwicklungen, die auch der Islamischen Republik Iran sicherlich nicht entgehen. Und insofern sehe ich die Zukunft der Islamischen Republik Iran mehr in Asien, mehr im Osten, als dieser ständige Blick auf ein untergehendes westliches Imperium.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Wird gesagt.
Ein Möwenpaar saß auf der Felsküste und schaute dem Spiel der Wellen zu. Es war eine friedliche Ruhe. Keiner von beiden sprach etwas, bis schließlich die Frau Möwe sagte: Bald ist es soweit. Viele schöne und muntere Küken werden uns umringen, und dann ist es aus mit dem Ausruhen. Die Augen von Herrn Möwe glänzten. Oh ja, das wird schön. Stell dir vor, wie sie sich um uns tummeln. Ich werde Futter für sie besorgen und du gibst im Nest auf sie Acht. Wie schön, lieber Gott, vielen Dank. Frau Möwe warf sich ins Gefieder und sagte: Aber weißt du, wir müssen einen besseren Platz finden. Hier auf den Felsen kann jeder kommen und unsere Eier stehlen. Außerdem sind wir so nah am Wasser. Herr Möwe meinte: Wieso denn das? Warum sollen wir uns unnötig Mühe machen? Hier ist doch der beste Platz. Wir legen die Eier an eine sichere Stelle. Aber Frau Möwe meinte: Sei vernünftig. Du solltest nicht deine Küken in Gefahr bringen und sie mit beiden Händen den Dieben ausliefern. Wenn eine hohe Welle kommt, kann sie die Eier zerbrechen. Dann hilft alle Reue nichts mehr. Bevor etwas passiert, müssen wir einen anderen, sicheren Fleck finden. Doch Herr Möwe meinte: Ach, so unsicher ist es doch hier gar nicht. Die einzige Gefahr ist der Wakile Darja. Aber der wird es nicht wagen, unsere Küken zu stehlen. Frau Möwe schalt Herrn Möwe wegen seiner Unvernunft. Doch schließlich sah sie, dass sie gegen dessen Bequemlichkeit und Selbstzufriedenheit nicht ankam, so schwieg sie. Herr Möwe versuchte sie zu beruhigen. Hab keine Angst, es wird nichts passieren. Und er beteuerte wieder, dass der Wakile Daya, dieser böse Märchenvogel, ihnen nichts schaden könne. Die Möwe war die Diskussion leid und so zog sie es vor, nicht weiter zu streiten. Nach ein paar Tagen besaßen die beiden eine Schar von niedlichen Küken. Die spielten in der Felsennische bei der Mutter und der Vater hatte alle Hände, oder besser gesagt Flügel, voll zu tun, um Futter für sie zu besorgen. Unterdessen war auch der Wakile Daya im Bilde und freute sich. Wie schön! Nun bin ich an der Reihe, die Geburt dieser Küken zu feiern. Ich werde diesem mächtigen, dreisten Herrn Möwe einen Denkzettel erteilen. Der denkt, er brauche keine Angst vor mir zu haben. Der Wakile Daya schickte einen Sturm über das Meer. Heftige Wogen schlugen gegen die Felsenküste und mit einem Mal hatte eine große Welle alle Küken verschluckt. Hilflos suchte Mutter Möwe nach ihnen. Auch Vater Möwe konnte sie nicht finden. Mutter Möwe schluchzte. »Siehst du, wärst du nicht so eigensinnig und so bequem gewesen, du bist schuld. Oh Gott, wo sind meine Küken?« Vater Möwe verspürte Schuld. Er kam zur Einsicht, aber dafür war es zu spät. So bat er Mutter Möwe, »Bitte hör auf zu weinen. Ich verspreche dir, sie zu retten. Verzeih mir, dass ich so stolz war.« Mutter Möwe aber sagte schluchzend, »Was nützt es, wenn du bereust oder ich dir verzeih? Versuch lieber, die Küken zu finden.« Vater Möwe versprach ihr das, doch er musste erst nachdenken.
Nach diesem ersten Teil einer Geschichte aus Kelilevadämne folgt wie immer ein Sprichwort, und zwar hört es sich im Original wie folgt an. Sabunesh berachte mo khurde. In einem Ort lebte ein Mann, der für die Leute Wäsche wusch. Aber niemand mochte ihn. Immer wenn jemand ihm ein gutes Kleidungsstück aus einem teuren Stoff zu waschen gab, ließ er es verschwinden und behauptete, es sei verloren gegangen. So hatte er kaum noch Kunden und hoffte, dass ein Reisender in die Stadt kommt. Eines Tages war ein Reisender in die Stadt gekommen, der wollte seine Wegkleidung zum Waschen geben. Jemand schickte ihn zu dem Wäscher. Der Wäscher tat freundlich und sagte, nachdem der Reisende ihm die Kleidung übergeben und darum gebeten hatte, dass er sie gut waschen solle, »Ich werde deine Kleidung so gut waschen, dass du sie nicht wieder erkennst. In ein paar Tagen sind sie fertig.« So vergingen einige Tage und der Fremde kam, um sich seine Kleidung abzuholen. Da raufte sich der Wäscher die Haare und rief, »Hätte ich mir doch nie von dir die Kleidung geben lassen. Wäre doch mein Laden an dem Tag in Brand geraten und ich hätte deine Sachen nicht entgegengenommen.« Der Reisende sagte verwundert, »Gott verhüte, warum sagst du das?« »Weil deine Kleidung verloren gegangen ist.« »Was? Verloren gegangen? Wie kann das sein? Wie kann hier Kleidung verloren gehen?« »Es kann doch alles verloren gehen.« »Und, was machen wir jetzt?« fragte der Fremde. Der Wäscher zuckte mit den Schultern und dann zeigte er auf seine geflickte Kleidung und sagte, »Willst du diese haben?« Da sagte der Fremde verärgert, »Schäm dich. Die willst du mir anstelle meiner guten Kleidung geben?« Dann stand er auf und ging. Der Fremde kaufte sich auf dem Markt neue Kleidung. Bald darauf bereitete er sich auf den Heimweg vor. Er legte seinem Pferd die Satteltaschen auf und wollte losziehen, als er plötzlich den Wäscher sah. Aber der Wäscher erkannte den Reisenden nicht, weil er neue Kleidung trug. Deshalb ging er auf den Fremden zu und fragte, »Bist du fremd in dieser Stadt?« Der andere tat so, als ob er den Wäscher nicht kennt und antwortete, »Ja, warum fragst du?« Der Wäscher, »Soll ich dir deine Kleidung waschen?« Da sagte der Mann, »Wenn du meine Kleidung dem Wäscher dieser Stadt geben willst, kann ich nur sagen, dem gebe ich nichts mehr zum Waschen.« »Wieso denn das? Ist an seiner Arbeit etwas auszusetzen?« fragte der Wäscher scheinheilig. Der Fremde antwortete, weißt du, er ist eine von jenen gewissen Wäschern. Ich sag das, denn Sabunesh bedachte Mochordas, seine Seife ist an meine Kleidung drangekommen. Obiges Sprichwort benutzt man in folgendem Zusammenhang. Wenn davon die Rede ist, dass jemand listig ist und jemand sagen will, dass er dessen List bereits selber kennengelernt hat, sagt man, seine Seife ist an meine Kleidung drangekommen. Das war also das Sprichwort von heute. Bis zum nächsten Mal.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Gozare Umr, was so viel bedeutet wie Verlauf des Lebens. Vorgetragen wird es von Iraj Bastami.
بنشین بر لب جوی و گذر آن بنشین بر لب جوی و گذر ببین کی نشانه ز جان گذران را بس کی نشانه ز جان گذران را بس
Sie hören nun einen Beitrag unter dem Titel »Ein Ex-Gegner Assads über IS-Verbrechen in IS, Teil 1«. Weiterhin guten Empfang.
Abu Bashir, ehemaliger syrischer Oppositioneller, sagt, viele in Syrien hätten, bevor die IS-Miliz in seinem Land auftauchten, gedacht, dass Bashar Assad an allen Problemen schuld sei und gehen müsse. Er führt diesen Irrtum auf die weitgehenden Agitationen der Gegner von Bashar Assad im In- und Ausland zurück. Von circa 10 Jahren ereigneten sich in mehreren arabischen Staaten Aufstände gegen autoritäre Herrscher. Sie hinterließen weitgehende Folgen in der arabischen Welt und in Westasien. Die Volksproteste begannen in Tunesien, wo der autoritäre Staatspräsident Zine El Abidine Ben Ali gestürzt wurde. Bald darauf wurden Hosni Mubarak, der ägyptische Herrscher auf Lebenszeit, Muammar Gaddafi, der fast 4 Jahrzehnte lang in Libyen die Macht in der Hand hatte, und der fremdabhängige jemenitische Staatspräsident Ali Abdullah Saleh vom gleichen Schicksal ereilt. Die westlichen Regierungen waren über diese plötzlichen und schnellen Entwicklungen in Sorge versetzt und verspürten Gefahr für sich. Daher haben sie mittels Einmischung diese Revolutionen von ihrem ursprünglichen Weg abgebracht. Bei einigen Ländern wie Bahrain und Saudi-Arabien und Jordanien haben sie tatkräftig die herrschenden autoritären Regierungen unterstützt und bei anderen Ländern haben sie die Proteste auf andere Staaten umgelenkt, darunter nach Syrien. Die Volksproteste in Syrien wiesen jedoch einen grundsätzlichen Unterschied zu den Aufständen in anderen arabischen Staaten auf. In Syrien herrschte ein System, welches die westliche Politik ablehnt und Gruppen unterstützt, die gegenüber der böswilligen Politik der USA und des zionistischen Regimes Widerstand leisten. Daher haben die westlichen Staaten und die autoritären arabischen Herrscher sowie einige andere regionale Regierungen wie die türkische Anfang 2011 mit allen ihren politischen, propagandistischen und militärischen Möglichkeiten ihre Einmischung in Syrien begonnen, angeblich zur Verteidigung der Rechte und Freiheit der Bevölkerung von Syrien. Sie haben durch Unterstützung von bewaffneten ausländischen Gruppen, insbesondere der IS-Terrormiliz, eine große Tragödie für die syrische Nation heraufbeschworen. Abu Bashir, ehemaliger Oppositioneller der Regierung von Bashar Assad, ist eines der vielen Opfer dieser schrecklichen Ereignisse geworden. In seinem Bericht über diese Tragödien klingt Kummer und Reue mit. Abu Bashir ist ca. 60 Jahre alt und lebt in Damaskus, der syrischen Hauptstadt. Er bestreitet den Lebensunterhalt für Frau und 4 Kinder als Landwirt. Über den Beginn der Proteste der Regierungsgegner in Syrien berichtet er wie folgt. Die Menschen in Syrien, darunter auch ich, sind bevor die IS-Bande auftauchte, einer Täuschung zum Opfer gefallen und wir haben infolge der breit angelegten Propaganda im In- und Ausland den falschen Schluss gezogen, dass Bashar Assad und seine Regierung an allem Leid der syrischen Bevölkerung schuld sei und dass er, egal wie, gehen müsse. Unter der syrischen Bevölkerung wurden zahllose Nachrichten und Botschaften in Umlauf gebracht, dass Bashar Assad ein Diktator sei und bestimmt gehen müsse. Wenn er ginge, würde Syrien gerettet. Die Zahl der Gegner des Systems von Bashar Assad wuchs von Tag zu Tag und es fanden Fußmärsche und Sitzstreike statt. An einigen der Fußmärsche habe ich teilgenommen und ich habe auch meine Kinder angespornt, dass sie gegen Bashar Assad werben und überall sagen sollen, der syrische Diktator muss gehen. Mit der Zeit gab es immer mehr Sitzstreike und Proteste und ich kann mich erinnern, dass es in der Stadt Homs zu den ersten gewaltsamen Kundgebungen gegen die Regierung von Bashar Assad kam. Die Bewohner von Homs kamen auf die Straße und die Militärkräfte von Bashar Assad hatten sich versammelt, um sie unter Kontrolle zu bringen. Es fielen Schüsse und einige wurden getötet und verletzt und ab diesem Tag verliefen die Proteste der syrischen Bevölkerung und der Assad-Gegner blutig. Aber keiner ahnte etwas davon, was sich in der Zukunft abspielen würde. Abu Bashir berichtet, dass die Regierungsgegner sich bewaffneten und einige Gebiete Syriens besetzten. Mit der Zeit sahen sie sich immer mehr ungebetenen Gästen aus anderen Ländern gegenüber, die behaupteten, sie im Kampf gegen Bashar Assad unterstützen zu wollen. Diese Leute waren vor allen Dingen die IS-Terroristen. Abu Bashir sagt, sie gaben islamische Parolen aus und behaupteten, sie wollten die syrische Bevölkerung aus der Hand von Bashar Assad und seiner Diktator retten. Abu Bashir berichtet über die Reaktion der syrischen Oppositionellen auf das Eintreffen der IS-Terrormiliz wie folgt. Anfangs freuten wir uns darüber, dass die IS-Leute gekommen waren, denn unser einziger Wunsch bestand in dem Sturz der Regierung von Bashar Assad und der Bildung einer neuen Regierung, und die ISIS hatte dies der syrischen Bevölkerung versprochen. Jeden Tag war die syrische Städte Zeuge von Auseinandersetzungen und Morden, und die ISIS haben, unterstützt von der Bevölkerung und von den Gegnern Bashar Assads, die Städte und Dörfer in Syrien nacheinander besetzt. Sie machten gute Fortschritte und wir freuten uns. Abu Bashir war so erfreut über die erzielten Erfolge, dass er zusammen mit seiner Familie in die Stadt Halab, sprich Aleppo, welche unter Kontrolle der IS-Terrormiliz geraten war, umzog. Aber dort begegnete er bitteren Realitäten. Er berichtet über die Situation in Aleppo unter Besatzung der IS-Terroristen wie folgt. Die IS-Mitglieder haben nach Besatzung der Städte dort einen strengen Ausnahmezustand verhängt. Sie haben die Anhänger von Bashar Assad identifiziert, festgenommen und auf dem Stadtplatz enthauptet. Die Gegner von Bashar Assad freuten sich darüber. Aber die IS-Leute nahmen viele syrische Mädchen und Frauen unter dem Vorwand, dass sie Gegner seien, fest und verkauften sie auf dem Markt. Reiche Leute aus Saudi-Arabien und aus den Emiraten und sogar aus Europa kamen, haben sich schöne junge Mädchen ausgesucht und sie gekauft. Ich habe diese Szenen auf dem Markt von Aleppo erlebt. Und weil ich selber Töchter habe, habe ich mich sehr darüber aufgeregt. Mir hat das Weinen der Mädchen sehr zugesetzt, die in Käfigen eingesperrt worden waren. Aber Abu Bashir ahnte da noch nichts von den schrecklichen Ereignissen, die ihn selber und seine Familie erwarteten. Das erste schreckliche Ereignis betraf seinen einzigen Sohn. Abu Bashir beschreibt diese erschütternde Geschichte wie folgt. Die wahhabistischen Prediger des ISIS haben intensiv meinen Sohn Bashir bearbeitet und ihn zu einem IS-Mitglied gemacht. Mein Sohn Bashir war nur 20 Jahre alt und wusste nicht viel über Religion. Ein Mann namens Abu Jihad hat sich mit ihm angefreundet und sein Denken extrem beeinflusst. Eines Tages kam Bashir zu mir und bat um Erlaubnis, an einer der Militäroperationen der ISIS teilzunehmen. Ich war sehr dagegen, denn mir gefiel die wahhabistische Denkweise nicht und ich war nicht mit ihr einverstanden. Aber Bashir hörte nicht mehr auf mich und er dachte nur an Abu Jihad. Abu Jihad hatte ihn zum IS-Mitglied gemacht und sie haben Bashir monatlich $1000 gezahlt. Ich fragte Bashir, warum willst du für die ISIS kämpfen? Kennst du sie denn? Kennst du ihre Ansichten? Aber er sagte komische Dinge zu mir. Er sagte, die Schiiten sind Götzendiener. Wir müssen sie töten. Es ist die Aufgabe der ISIS, erst die Götzendiener, die Schiiten, zu töten und dann Krieg gegen die Kafirin, die Ungläubigen, zu führen. Wenn wir die Schiiten töten, kommen wir ins Paradies. Diesen Unsinn hatte ihm Abu Jihad eingeredet. Ich sprach mit Aisha, seiner Mutter, damit sie Bashir auf andere Gedanken bringt. Aber was ich und seine Mutter ihm auch immer sagten und ihm rieten, es nützte kein bisschen. Bashir war von Kopf bis Fuß IS-Anhänger geworden. Nach mehreren Monaten militärischer Übungen schloss er sich den IS-Operationen an und nachdem er ein Jahr an dem Krieg gegen die syrischen Kräfte teilgenommen hatte, kam er schließlich ums Leben. Sie haben uns seine Leiche nicht übergeben. Abu Jihad hat mir lediglich mitgeteilt, dass er getötet worden ist. Das war alles. Auf diese Weise hat der Krieg in Syrien mir meinen einzigen Sohn genommen und das Blut von Bashir ist vergeblich für die falsche Denkweise der ISIS und der Wahhabiten vergossen worden. Abu Bashir verlor seinem Sohn wegen der Kriegstreiberei und der Machtsucht der erbarmungslosen IS-Anführer und ihrer ausländischen Unterstützer. Und dennoch ging es ihm bis dahin im Vergleich zu anderen syrischen Familien, bei denen mehrere Mitglieder von den IS-Terroristen getötet, entführt oder gefangen worden waren oder die in anderen Ländern ein Flüchtlingsleben führten, noch relativ gut. Jedoch war auch für diesen ehemaligen syrischen Oppositionellen das Drama damals noch nicht zu Ende und weitere schlimme Ereignisse erwarteten ihn. Darüber mehr im zweiten Teil.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Thank you.